Schönen guten Morgen zusammen. Oh, manche sind schon wach. Schönen guten Morgen zusammen. Ich darf euch ganz herzlich grüßen, auch von unserer Heimatgemeinde in Wermskirchen. Und ich freue mich über die Verbundenheit, die wir so als Geschwister haben und die wir als Gemeinden haben. Ich habe heute etwas Herausforderndes mitgebracht, eine herausfordernde Ermutigung. Hoffe ich mal. Und ich werde mit euch ganz langsam dieses Paket mal aufmachen und dann schauen wir mal, ob ich dann nochmal eingeladen werde. Eine Bekannte von uns war schwanger und vom Frauenarzt brachte sie ein Ultraschallbild mit. Auf dem waren so die ersten Umrisse des Kindes zu erkennen und es hatte so die Form einer Erdnuss in der Schale. Und eine Zeit lang trug das Neugeborene daher den Namen Peanut, Erdnuss. Und die Eltern waren auch sehr gespannt, wie es denn wohl später aussehen würde. Das Kind, das sie später in den Armen hielten, ist natürlich viel hübscher, wie so ein Ultraschallbild das vermuten ließ. Auch unser Jesus ist schön. Das lassen bereits die ersten Bilder von ihm erkennen, die Gott uns in seinem Wort vor Augen malt. Im Psalm 45, Vers 3 steht, du bist schöner als andere Menschen, anmutig strömen die Worte aus dir, darum hat Gott dich gesegnet für ewig. In der Ewigkeit werden auch wir seine Vorzüge sehen in ihrer ganzen Herrlichkeit und seine Vorzüge sehen. Mit welcher Erwartung gehst du, gehe ich unserem Herrn Jesus Christus entgegen? Endzeitgedanken haben einige erst so mit den Ereignissen der letzten Wochen und Monate wiederbekommen. Und dann taucht dann die Frage auf, die immer wieder mal gestellt wird, leben wir wirklich in der Endzeit? Woher kommt eigentlich dieser Begriff Endzeit? Natürlich von vielen Ausdrücken aus dem Wort Gottes. Ezekiel hat einen anderen Begriff an verschiedenen Stellen zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes, zur Zeit des Endes, am Anfang der Tage, in den letzten Tagen, die letzte Stunde, viele Begriffe, die da auftauchen. Wenn wir das zusammenfassend definieren wollen, was wir in der Schrift dazu haben, können wir sagen, das Ende der Endzeit ist die Zeit, wenn der Messias wiederkommt, um zu herrschen. Aber wie sieht es aus mit dem Anfang der Endzeit? Heute reden ja viele von Endzeit. Und Sie sehen Deutschland oder die EU oder die USA als Maßstab für Ihre Bewertung. Aber auch bei der Einsortierung von Pandemien und Kriegen wird das denn so gezogen, aber das ist komplett unbiblisch. Auch wenn wir über Endzeit reden, müssen wir in die Bibel schauen. Und dann erkennen wir klar, endzeitliche Prophetie hat immer den Blick von Israel aus. Bedeutet auch, die Zuordnung von Ländern und die Zuordnung von Ereignissen werden in der Bibel immer von da aus betrachtet. Und das ist entscheidend, wenn wir auf kommende Ereignisse schauen. Und auch zum Thema Endzeit haben die Jünger unseren Herrn Jesus direkt Fragen gestellt. Das geschah denn vom Ölberg aus, mit dem Blick auf den Tempel. Heute stehen dort nur heidnische Anbetungsstätten. Zur Zeit Jesu hatte man diesen Blick vom Ölberg auf den zweiten Tempel. Und da haben die Jesus denn Fragen gestellt zur Endzeit. Diese Fragen und seine Antwort sind wichtig für uns bis heute. Sie werden in mehreren Evangelien vermitteln. Was wollten die Jünger denn eigentlich wissen? Wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? War ihnen eine wichtige Frage, sie schauten ja gerade darauf. Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Und was sind die Zeichen der Endzeit? Unser Jesus beantwortet diese vier Fragen, aber nicht mit einer genauen Zeit. Schon gar nicht mit einem Datum. Er weist nur auf Erkennungszeichen hin, und das fordert uns bis heute heraus, die dauerhafte Wachsamkeit auf die Ereignisse und vor allen Dingen auf unseren Herrn Jesus zu richten. Diese Fragen lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die beiden ersten gehören zum Anfang der Endzeit. Die Ereignisse liegen sehr zeitnah nach dem ersten Kommen Jesu. Die beiden nächsten Fragen liegen die Ereignisse zeitnah vor dem zweiten Kommen Jesu. Und sie gehören damit zum Ende der Endzeit. Jesus weist mit den Antworten zu den ersten Fragen auf die Folgen der Verwerfung von ihm als den verheißenen Messias hin. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr das nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Viele Jünger würden die Erfüllung dieser Prophetie noch zu sehen bekommen. Die Erfüllung war dann 70 nach Christus im vollen Umfang da, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels und die Auflösung des jüdischen Staates durch die Römer. Ich werde eure Städte zur Einöde machen und euer Heiligtum verwüsten, und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Das wurde schon Mose 1405 vor Christus prophezeit, als eine Warnung an Israel. Und Jesus sagt: Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein werden. Zeichen der Endzeit. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Die Jünger baten um ein Zeichen. Unser Herr Jesus gab ihnen eine ganze Serie von Zeichen. Hier im konkreten Fall eine Summe 20 Stück. Zeichen sind so wie Geburtswehen. Wehen sind zyklisch, wiederkehrend, immer intensiver, bis zum Ende. Unsere Mütter werden euch das zum großen Teil bestätigen, dass das schmerzhaft wird. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Was listet unser Herr Jesus den Jüngern und uns hier auf? Was bedeutet das für uns? Und ich habe hier mal ein paar dieser 20 Zeichen zusammengestellt. Einmal die Staatsgründung erfüllt. Massen- und Weltkriege erfüllt. Revolutionen erfüllt. Hungersnöte erfüllt. Das heißt nicht, dass jetzt keine mehr kommen. Spätestens in Afrika würdet ihr sagen, das ist noch da. Erdbeben erfüllt. Seuchen, Epidemien, Pandemien erfüllt. Christenverfolgung erfüllt. Weltweite Verkündigung auch im Wesentlichen erfüllt. Große Verführung ist auch da. Der große Abfall, auch den sehen wir. Wie weit wir da laufen, kann man sicher verschiedene Gesichtspunkte haben. Wenn man es genau analysiert, stellt man fest, 180 biblische Prophezeiungen für die Endzeit sind bereits erfüllt. Betrachten wir das, was ich hier mal so schnell aufgelistet habe, jetzt mal im Einzelnen. Israel wird eine Nation. Israel ist eine Nation mit Jerusalem als Hauptstadt. auch wenn USA und Europa und die arabischen Staaten das nicht alle wahrhaben wollen und zum Teil sogar bis heute bekämpfen, bis in die Versammlung der Nationen. Aber sie werden sich an dem Mühlstein Jerusalem verheben. Auch das durfte Hesekiel bereits vorhersagen und ist auch ein weiteres Kennzeichen vom Ende der Endzeit. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Es werden zwar noch viele Jahre vergehen, bis du den Befehl zum Abmarsch erhältst. Du sollst in ein Land kommen, das sich vom Krieg erholt hat, zu einem Volk, das aus vielen Nationen wieder zusammengeführt wurde und nun auf den Bergen Israels, die lange Zeit verödet waren, in Sicherheit wohnt. Am Anfang kamen gut 3 Millionen Juden aus 5 Kontinenten und aus über 100 Ländern. Heute sind von 9,5 Millionen Einwohnern 7 Millionen Juden. Zurzeit kommen auch aus der Ukraine Hunderte von Juden nach Israel. Und sie wollen auch da bleiben. Das bedeutet, wir sind heute Zeitzeugen auch dieser sich erfüllenden oder der erfüllten Prophetie. Wir hatten noch einen anderen Punkt zu den weiteren Ereignissen, bevor Jesus wiederkommt. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu und erschreckt nicht. Was machen wir denn gerade, wenn wir die Nachrichten hören? Erschrecken wir? Jesus sagt, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreiche. Und es werden, wie jetzt auch, Hungersnöte auftauchen, Wasser fehlt, Getreide fehlt und Erdbeben werden hier und da dort sein. Und zurzeit gibt es 25 aktive Kriege weltweit. Einer beschäftigt uns ja gerade ganz besonders. Besonders tragisch ist, viele werden jetzt unerlöst in die Hölle gehen. Zerbombt in die Hölle gehen, aber nicht erlöst. Manch ein Diktator zeigt das zukünftige, menschenverachtende Wesen des Antichristen. Ich sage nicht, dass er das ist. Alles ist der Anfang der Wehen. Was sagt Jesus noch? In Matthäus 24. Ein weiteres Zeichen für unsere Zeit voraus. Dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten und die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Weltweit sind 2021 mehr als 360 Millionen Christen wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung, Diskriminierung und Gefängnissen ausgesetzt bis hin zur Ermordung. Parallel laufen große Verführungen. Jesus sagt, und viele falsche Propheten werden auferstehen und werden viele verführen. Euch fallen sicher noch mehr Verführer ein aus Politik und Religion und aktuellen Ideologien, die ja mittlerweile immer mehr in deutsche Gesetze überführt werden, auch von der jetzigen Regierung. Jesus sprach zu ihnen, und damit spricht er auch zu uns heute Morgen hier, seht zu, dass euch niemand verführt. Und das Neue Testament redet oft von dem Thema Verführung, und das sagt er der Gemeinde. Das sagt er nicht denen, die draußen sind. Und, wie denkst du? Es gibt auch ein positives Zeichen. Das ist die weltweite Verkündigung. Und Jesus sagt uns in Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis und allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wie weit sind wir denn in diesem Bereich? Verfügbarkeit der Bibel in den Sprachen dieser Welt. 6,2 Milliarden Menschen verfügen über die vollständige Bibel in ihrer Sprache. Welch eine tolle Aussage. 890 Millionen haben nur ein Neues Testament in ihrer Sprache. 482 zumindest ein biblisches Buch. Und leider haben wir auch noch welche, die kein biblisches Buch in ihrer Sprache haben. Aber, was gut ist, das Evangelium wird gepredigt. Durch Gottes Wort, durch Bibeln, durch euer persönliches Zeugnis, über Radio, Fernsehen, Internet. Oder? Die Kehrseite dieser positiven Seite, die Verkündigung, hat auch eine Gegenteilseite. Der Abfall. Ich habe es ja sogar geschrieben, der freiwillige Abfall. Was sind die wesentlichen Ursachen für diesen freiwilligen Abfall vom biblischen Glauben und von Jesus Christus? Millionen Menschen glauben weltweit an Evolution anstatt an den Schöpfer. Die liberale Theologie verwirft fast alle Grundlagen des Christentums und darum verlassen auch manche leider die Versammlungen. Die Bibel als ewiges, inspiriertes, offenbartes Wort Gottes gilt nicht mehr als Maßstab. Christliches Leben stimmt zu häufig nicht mehr mit den biblischen Werten überein. Das Abendland, Asien und Amerika wenden sich immer stärker darum vom Christentum ab. Nicht nur durch katholische Priester. Paulus schreibt schon 50 nach Christus über diesen Abfall. Der Abfall, der kommt, bevor Jesus Christus seine Gemeinde holt. Denn dieser Tag, das heißt der Tag, der wiederkommt, des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Das Ganze wird in Deutschland und nicht nur da beschleunigt, auch durch schulischen Ethikunterricht. Dazu gehört denn Ehe für alle und Ehe für viele und vieles mehr. Darum sind auch Eltern herausgefordert, sich zu erkundigen, was ihre Kinder lernen, was die Studenten lernen müssen. Ich habe jetzt noch von welchen gehört, als Christen, die eine Lehrerausbildung machen, ihr müsst gendern, sonst könnt ihr das Studium aufgeben. Der Abfall wird also zum Schulprogramm. Darum ist die Frage, an welcher Stelle befinden wir uns eigentlich heute in dieser Heilsgeschichte? Dazu möchte ich versuchen, meine kleine und stark vereinfachte Grafik ein wenig zu erläutern. Beginnen wir bekanntermaßen mit Golgatha und dem leidenden Messias, den wir heute auch in der ersten Stunde betrachtet haben. Zu dem von mir gewählten Zeitstrahl gehört seine Auferstehung und Himmelfahrt. Hier beginnt auch die Zeit der Nationen, auch die Gnadenzeit mit der Gemeinde Jesu Christi. Über die Zerstörung des Tempels und Israels mit der weltweiten Zerstreuung haben wir in Verbindung mit den Fragen 1 und 2 gesprochen. Ab der Rückkehr und der Staatsgründung Israels befinden wir so uns im letzten Teil der Endzeit und gleichzeitig geht auch die Zeit der Nationen auf ein baldiges Ende zu. Wir haben uns in den letzten Minuten die für alle erkennbare Erfüllung der meisten Wehen angesehen. Und sie sind ein sichtbares Zeichen dessen, was Jesus auf die Fragen geantwortet hat. Und wenn Prophetie sich erfüllt, müssten wir aufmerksam werden. Auf was warten wir als Gemeinde Jesu heilsgeschichtlich überhaupt noch? Nur noch darauf an, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in den Wolken erscheint und damit erfolgt der Schall der himmlischen Posaunen. Unmittelbar damit geschieht die Entrückung der Gemeinde Gleichzeitig wird der Heilige Geist von der Erde in den Himmel entweichen. Er wirkt dann nur noch an wenigen Einzelnen, ähnlich wie im Alten Testament. Was kommt jetzt noch? Was jetzt kommt, geht die Gemeinde Jesu an sich für eine bestimmte Zeit nicht mehr viel an. Und das ist beruhigend. Ich gebe zum Gesamtverständnis noch eine kurze Aussicht auf die Zukunft. Vielleicht im August, habt ihr ja mal wieder Thema Offenbarung, wird das auch nochmal vertieft. Es geht um die schreckliche Zukunft der Ungläubigen auf dieser Erde. Dann wird das Böse überhand nehmen und eine siebenjährige Drangsals- und Trübsalszeit folgt mit Gerichten. Dies wird dann abgeschlossen mit der zweiten Ankunft Jesu als König und Herrscher. Begleitet wird er von seiner entrückten Gemeinde, die ab dann 1000 Jahre mit ihm regiert. Auch etwas, was herausfordernd ist. Satan wird für die Zeit des 1000-jährigen Reiches in der Hölle gebunden sein. Danach gibt es für alle Völker und Personen, die bisher sich nicht für Jesus Christus entschieden haben, das Endgericht. Und Satan wird für immer in den feurigen See geworfen. Hoffnungsvoller Abschluss der Heilsgeschichte sind uns und Israel mit einer neuen Erde und einem neuen Himmel verheißen. Betrachten wir nun noch zwei Ereignisse nach der Entrückung. Die Ereignisse und die Vorbereitungen laufen bereits. Gott ist der Herr der Zeit und auch der Herr der Geschichte. Im Moment laufen viele Gleise gleichzeitig. Aber alle Gleise treffen sich an dem Ziel, das Gott vorbereitet hat. Und ich möchte da mal darauf hinweisen, es geht um einen Bereich, der nach dem tausendjährigen Reich kommt. Und die Zahl der Truppen zu Pferde war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl und ich sah die Erscheinung der Rosse, die welche auf ihnen saßen. Sie hatten feurige und hyazinthfarbene, schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Ich habe da mal ein Sternchen gemacht. Wenn man das mal ausrechnet, geht es um 200 Millionen Soldaten. Wenn man sieht, wie groß die Armeen dieser Welt sind, dann kommt man schnell in diesen Bereich, der da aufgelistet ist. Wie kann man denn so viele Soldaten zum Endkampf nach Israel schicken? Man rüstet so viele Soldaten zum Endkampf aus. Man rüstet alle Armeen dieser Welt auf. Das passiert zurzeit in einem nie dagewesenen Ausmaß. 100.000 Millionen investiert allein Deutschland. Ähnliches machen andere Länder. Zweitens, man baut die neue Seidenstraße. Eisenbahn, Straßen, Häfen mit Verbindung mit einem Aufwand von über 900 Milliarden Euro. Ihr seht die da. Und schon bekommt man von Moskau und Peking, Teheran und Europa und Afrika Material und Soldaten in die Nähe von Israel. Hieran beteiligen sich zurzeit 100 Länder. Und was bedeutet das für uns? Endzeitlich ist es schon interessant, dass China in der Lage ist, 1,4, 1,5 Milliarden Menschen total zu überwachen. Andere Länder machen das denn ähnlich und haben die totale Kontrolle. Auch das gehört zur Endzeit und dem Szenario dazu. Und dann ein weiterer Punkt. Offenbarung 16. Und der sechste Engel goss eine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige vom Sonnenaufgang her bereitet wurde. Wie legt man denn einen Euphrat trocken, mal eben. Das türkische Südostanatolien-Projekt von Erdogan kann bereits heute in den Staudämmen das komplette Wasser des Euphrat aufstauen. Gottes Vorbereitungen laufen, auch wenn seine Feinde unwissentlich daran mitarbeiten. Dass seine Feinde mitarbeiten, war bereits im Alten Testament so. Das war sogar bei dem Opfer unseres Herrn und Heilandes auf Golgatha nicht anders. Die römischen Soldaten haben das gemacht, was Gott in seinem Plan vorgesehen hat. Das bedeutet nicht, dass ich weiß, wann Gott diese Puzzlesteine einfügt. Auf keinen Fall. Wir bekommen nur mittlerweile eine Vorstellung, dass es geht. Wir erleben Erfüllung von fortschreitender Offenbarung. Und wenn wir das so mitbekommen, müssen wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Darum beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Entrückung. Warum glauben wir an die Entrückung der Gläubigen? Weil unser Herr uns bei sich haben will. Das Wort Entrückung kommt 14 Mal im Neuen Testament vor und es bedeutet, dass es dem Herrn wichtig ist, dass wir das im Blick haben. Und dass wir das auch mit einer bestimmten Zielsetzung im Blick haben für uns, für unseren Alltag. Jesus sagt, wenn ich hingehe und eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist Ermutigung. Dann gehört aber auch zwei Fragen dazu. Wie gehen wir mit dem bisher Gehörten um? Oder noch persönlicher, wie gehst du mit dem bisher Gehörten um, wenn du merkst, es läuft darauf zu, dass er kommt? Haltet euch bereit. Sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Ihr müsst wie Diener sein, die auf den Herrn warten, der auf der Hochzeit ist. Wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Das heißt für uns als Gläubige ab jetzt alle Zeit bereit zu sein. Bist du das? Jesus Christus sagt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter empor. Das gilt jetzt. Entgegen all der Nachrichten, entgegen all der Ängste, die geschürt werden von Politik und Medien. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Seid alle Zeit bereit, dem Herrn zu begegnen. Betrachten wir einmal, auch im Rückblick auf das, was wir gerade gehört haben, weitere biblische Aussagen und Fakten zum Thema Entrückung der Gemeinde Jesu. Und mir ist wichtig, dass wir mit dieser Bereitschaft heute nach Hause gehen, mit dieser Bereitschaft auch in die nächste Woche gehen. Die Entrückung der Gemeinde geschieht bei dem Kommen Jesu in den Wolken. Die Erwartung der Gemeinde ist das Kommen Jesu Christi und nicht das Kommen des Antichristen. Und ich finde das eine ganz tröstliche Botschaft, dass wir davor keine Angst haben müssen, dass wir uns an sich dafür auch gar keine Gedanken machen müssen. Wir erwarten den Herrn Jesus. Die Entrückung ist ein neutestamentliches Geheimnis. Im Alten Testament war von der Gemeinde Jesu nicht die Rede. Das haben die nicht sehen können. Das mussten die auch vielleicht nicht sehen, weil das Herr so nicht wollte. Es war den Propheten unbekannt. Es gibt kein prophetisches Ereignis mehr, das zwingend noch vor der Entrückung der Gemeinde Jesu stattfinden muss. Ich wiederhole das nochmal, weil es ganz wichtig ist. Es gibt kein prophetisches Ereignis mehr, das zwingend noch vor der Entrückung der Gemeinde Jesu stattfinden muss. Die Entrückung wird vor dem Offenbarwerden des Antichristen und vor der großen Drangsal stattfinden. Ich begründe das hinterher auch noch mit Bibelstellen. Der Zeitpunkt der Entrückung kann nicht berechnet werden. Der Zeitpunkt der Entrückung ist auch nicht auf Woche und Tag und Datum in der Bibel aufgeführt. Aber wir erinnern uns, dass ich zu Anfang von diesen Wehen gesprochen habe. Und wir sehen diese Wehen. Die Zeichen der Zeit verdeutlichen, dass wir heute in der letzten Periode der Endzeit leben. Und die Zeichen der Zeit machen eins klar: Die Ereignisse, die nach der Entrückung stattfinden müssen, stehen vor der Tür. Sie sind in der Vorbereitung. Wenn das schon vorbereitet ist und das schon passiert ist, dann sind wir ganz dicht dabei. Freut dich das? Ich möchte das noch weiter verdeutlichen. Und jetzt schauen wir auf die Bibelstellen zu diesen Aussagen, weil es einfach Fakten sind. Weil Gott uns klare, orientierte Christen haben möchte. Zum einen sagt er uns als Gemeinde und als Christen, ihr seid umgekehrt zu dem lebendigen Gott, um gerettet zu werden, um ihm zu dienen. Das ist mehr als nur sich dankbar zurücklehnen. Und um auf seinen Sohn zu warten. Hast du diese Erwartungshaltung? Ein Motiv, dass ich das heute hier sagen soll, ist, dass du mit einer Erwartungshaltung nach Hause gehst und mit einer Dienstbereitschaft nach Hause gehst. Und hier steht ganz deutlich, er wird aus dem Himmel zurückkommen. Dass der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, uns vor dem kommenden Gotteszorn rettet. Und der Zorn Gottes wird über diese Erde kommen. Wenn wir das Ausmaß der Sünde auch nur erahnen, dann ahnen wir, wie schlimm das ist. Und Leute, das, was da in der Ukraine passiert, das sind ein bisschen Vorwehen. Das ist noch nicht der Schrecken, der kommt. Das wird viel, viel schlimmer sein. Und wir wissen, davor werden wir errettet. Wir brauchen vor dem, was wir da sehen, keine Angst haben. Keine Angst, weil er es verheißen hat. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Paulus war es wichtig, dass er eine Krone hat, die er irgendwann wie die Ältesten dem Herrn zu Füßen legen kann. Was ist dir wichtig? Urlaub? Ein schöner Garten? Möglichst viel Gaslieferung? Nein. Dienstbereitschaft ist unserem Herrn wichtig. Schauen wir weiter, was er uns heute sagt. Denn der Herr selbst wird mit dem Befehlsruf bei der Stimme des Erstengels kommen. Bei dem Schall der Posaune, im Griechischen steht da sogar Schofarhorn. Bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in die Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Freuen wir uns darauf, alle Zeit beim Herrn zu sein? Was sagt er? So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Leute, das nicht nur für durch eine Predigt Ermunterung, sondern immer wieder. Herr, er kommt bald wieder und wir werden bei ihm sein. Diese Worte kann man gar nicht oft genug als Ermunterung füreinander da sein und geben. Und auch wenn ich Krankenbesuche mache, wo man auch weiß, wie das jetzt in dieser Woche war, dass Leute bald beim Herrn sein werden. Freu dich. Der hat schon eine Wohnung fertig. Deine Wohnung ist fertig, du kannst kommen. Schauen wir mit Freude darauf, wenn Jesus Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Es ist egal, wie krank du bist, egal wie alt du bist, wir werden mit ihm die Herrlichkeit teilen. Das ist vorhergesagt. Wir werden nicht nur da sitzen und gucken oder singen, wir werden seine Herrlichkeit teilen. Darum schau mit Freude auf zum Himmel, denn unser Bräutigam Jesus Christus kommt bald wieder und holt die Brautgemeinde. Uns, die wir hier sind. Paulus sagt in 1. Thessalonicher, deshalb, was aber die Frage nach Zeit und Stunde betrifft, brauche ich euch nichts zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und was heißt das konkret? Keiner von uns erwartet Diebe im Haus. Sonst würden wir wach bleiben, oder? Aber es bedeutet, wir haben keine Zeit mehr, uns von den Ungläubigen zu verabschieden. Wir gehen grußlos weg. Und wenn du ungläubig bist, dann bleibst du hier. Denn blitzschnell werden Millionen Christen die Erde verlassen müssen. Und sie werden ewig mit ihm vereint sein. Und das geht ganz schnell. Und wir werden bei ihm sein. Wie kann man sich das vorstellen? Ich möchte ein hinkendes Beispiel geben. Ein hinkendes Beispiel. Wir bauen zurzeit bei unseren Kindern Zimmer mit aus, weil die noch weiter Nachwuchs erwarten. Und der älteste Enkel war denn dabei und wollte mithelfen und wirft dann mit dem Hintern so eine Kiste Schrauben um. Und die fallen dann in die Sägespäne. Oh, ganze Kiste, kleine Schrauben, viele Sägespäne. Schwiegersohn war natürlich nicht begeistert und hat dann auch so geäußert. Dann kam die Frage, wie kriege ich denn die ganzen Schrauben jetzt aus den Sägespänen? Ich sage, Jonas, hast du einen Magneten? Ja. Ich sage, komm, ich zeig's dir. Gehen wir mit dem Magneten. Klack, 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 klack. Die kommen ja alle raus. Wenn dann mal ein anderes Stück Eisen, ne, ich sage, das funktioniert nur mit dem Magneten. Und im Nu hatte er sie alle wieder im Karton. So wird Wertstoff von Schmutz getrennt. Und ähnlich werden Christen von den Ungläubigen getrennt. Jesus hat den Jüngern mal gesagt, nicht ausreißen, sonst reißt ihr das Gute mit raus. Lass reifen bis zur Ernte. Und die ist bald. Und er wird alle zu sich ziehen. Ähnlich wie bei dem hinkenden Beispiel mit den Magneten. Was soll diese Tatsache denn jetzt bei uns bewirken? Freude, weil unser Jesus bald wiederkommt. Ich habe dann schon mal gehört, nee, erst möchte ich noch heiraten. Nee, erst möchte ich noch meine Enkel sehen. Nee, erst möchte ich noch. Und dann hört sich dann nicht mehr nach Freude an, meine ich, oder? Wenn du dich drauf freust, dann sieht man das. Dann sieht man das auch im Gesicht. Ich freue mich, dass er bald kommt. Freude, weil wir für ewig bei dem Herrn verbunden sein dürfen. Freude, weil Gott sich freut, dass wir als seine Erlösten kommen. Er bringt eine ganze Schar mit. Gibt es weitere Konsequenzen? praktisch, wollen wir ja auch werden. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben werden. Wenn das so wäre, hätte diese Gemeinde kein Mitarbeiterproblem. Bei nichts. Dann hätten die Missionswerke kein Finanzproblem. Und auch kein Mitarbeiterproblem in der Zeltmission. Wenn uns das wichtig wäre, dass viele gerettet werden. Wir müssen sehen, es gibt zwei Arten von Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht Männer und Weiblein. Wobei das ja heute schon eine ganz schwierige Betonung ist, wenn man das so sagt. Aber ich sage das mal so. Zwei Arten von Menschen. Welche meine ich? Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und dann gibt es die, zu denen Gott sagt, dann mach doch, was du willst. Wozu gehörst du? Fragst du, was Gott will mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen? Herr, dein Wille geschehe. Bestellt und noch nicht abgeholt. Die erfüllte Prophetie zeigt die Gemeinde Jesu wird bald abgeholt. Und dies soll einen reinigenden Einfluss auf unser Leben haben. Das bedeutet, dass wir auch täglich dafür beten dürfen, um Reinigung. Ja, wir sind durch die Wiedergeburt gereinigt. Aber was hat Jesus dem Petrus gesagt? So ab und zu machst du dir die Füße schmutzig. Bitte um Reinigung. Oder wie er der Frau gesagt hat, dann sündige hinfort nicht mehr. Die soll uns ständig in einer Erwartungshaltung halten, damit wir bei ihm bleiben. Nur dann werden wir nicht beschämt werden, wenn er bald kommt. Erwartungshaltung, damit wir bei ihm bleiben. Christus in uns, näher kann einem ja der Herr überhaupt nicht sein. Aber regiert er dann auch? Müssten wir uns schämen für das, was wir in der letzten Woche getan oder gelassen haben? Dies soll uns auch Mut zum Christusbekenntnis geben. Wenn wir wissen, er kommt morgen Abend, dann könnten wir heute noch Leute anrufen und ihnen von Jesus Christus erzählen. Dann hätten wir den Mut. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren, noch nicht mal das Gesicht. Und Gesichtsverlust ist ja ein ganz wichtiges Thema. Es sollte uns eine Ermutigung zur Mäßigung sein, Freundlichkeit und Milde und Besonnenheit. Auch das sind Kennzeichen, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen. An der Liebe erkannt werden, ist ein Zeichen von Gemeinde, sagt Paulus. Ist es das bei uns? Das ist ein Motiv für Einigkeit und Liebe in der Gemeinde. Hier, in eurer Gemeinde, es sollte auch in unserer Gemeinde so sein. Und wir wünschen uns das. Dass wir von uns wegsehen, von unserem Ansehen wegsehen und das geistliche Wachstum des Schwester oder des Bruders fördern, damit er reifer entrückt wird. Ist das nicht was, wo sich alle darüber freuen können? Dies soll uns zur Wachsamkeit vor jeder Verführung anhalten. Und da müssen wir sehr aufmerksam sein, denn Verführung wird zum Ende immer mehr. Und wir sehen das zurzeit. Das bedeutet, wir müssen von dem sehen, auf was um uns herum passiert, wegkommen zum Aufsehen. Zum Aufsehen auf ihn. Das ist ein Riesenmotiv, wenn ich Leuten begegne. Wenn ich auf ihn sehe, dann stört mich nicht, wenn die anderen mich krumm ansehen. Das soll uns an das kommende Gericht erinnern, das die Leute trifft, die nicht wiedergeboren sind. Es soll uns aber auch an unseren Lohn erinnern, den wir bekommen. Nicht, weil wir uns die Rettung verdient haben, sondern weil wir das getan haben, was er wollte. Dafür gibt's Lohn. Für Dienst und für Heiligung und verschiedene andere Dinge mehr. Dies sollte bei der Verkündigung des Evangeliums ein mächtiger Anreiz sein und bleiben. Und wir verkündigen durch unser Leben genauso laut wie durch das, was wir sagen. Halten wir Leute davon ab, hier hinzukommen? Das soll auch so bleiben. Was ist mit denen, die nicht glauben? Ich weiß nicht. Ich kenne heute hier bei weitem nicht mehr als ein Drittel. Die Wahrheit der Wiederkunft Jesu soll dazu führen, deine Sünden zu bereuen. Sie lädt dich ein, in dein Leben dem Herrn Jesus Christus ganz hinzugeben. Und diese Einladung gilt auch. Stell dir vor, die sind alle weg und du bist noch da. Stell dir vor, die sind alle fröhlich und glücklich bei dem Herrn und du musst die Schrecken, die noch kommen, erleben. Zur Wahrheit gehört nämlich, nur diejenigen, die in Christus sind, werden bei der Entrückung dabei sein. Alle anderen werden zum gerechten Gericht durch Jesus Christus zurückgelassen. Es gibt heute einen Punkt, da geht nur eins von beiden. Da muss man sich für oder gegen Jesus Christus entscheiden. Dann ist dein Vertagen ein stillschweigendes Nein zu Jesus Christus. Die Chance zu deinem Ja kann heute Nachmittag zu spät sein. Darum die Frage, die direkte Bitte. Bitte treff eine Entscheidung für ihn. Die Frage ist darum, was wäre, wenn Jesus Christus heute wiederkäme in den Wolken, heute Nachmittag. Dann heißt es eben nicht mehr, yes, wie kennen, wie machen. Dann heißt es, yes, he came. Er kommt wieder. Mehr als 30 Bibelstellen heute rufen dir zu, stell dich drauf ein. Maranatha, unser Herr kommt. Dafür lass uns gleich inständig beten und bitten. Man kann dieses Wort auch anders schreiben und so kommt es auch in der Bibel vor. Maranatha, unser Herr, komm! Beten wir, dass er bald wiederkommt. Willst du rein dabei sein? Willst du überhaupt dabei sein? Jesus lädt dich dazu ein.